Ganz herzlich Tag und willkommen natürlich hier bei uns im digitalen Salon von D-Radio Wissen an diesem wunderschönen Tag hier in Berlin. Ein bisschen regnerisch ist es, aber trotzdem total schön. Ich habe gesehen, dass Kai Diekmann zurück ist aus dem Silicon Valley und zwar seit dieser Woche. Und gestern hat er ganz viele neue bunte digitalen Ideen für Bild vorgestellt, das sogenannte Angebot Bild Plus. Und dann hat Kai Diekmann den schönen Satz gesagt, dass erfolgreicher Journalismus Gott sei Dank unabhängig wäre vom Papier. Und da habe ich gesagt, top. Passt ja super auch zu unserem digitalen Salon heute Abend, zumindest zu den Fragen, die wir so aufwerfen wollen und in die Runde werfen wollen, nämlich wie denn die digitalen Möglichkeiten, die wir heute alle haben, den Journalismus verändern. Also wie sie die Art und Weise verändern, wie Journalisten arbeiten, ne, wie sie arbeiten könnten heutzutage und natürlich auch den Output, das, was am Ende dabei rumkommt, alles das, was ihr lesen, hören, sehen, konsumieren, euch beteiligen könnt. Und ich habe 4 bezaubernde analoge Gäste dazu heute im digitalen Salon. Ich würde anfangen mit der ganz kurzen Vorstellung. Christoph, Anja, Nele, Michael. Christoph Dernbach ist gelernter Journalist und arbeitet mit Nachrichten. Christoph, ich würde dich bitten, mal gerade zu ergänzen. Dein Arbeitgeber ist?
Die Deutsche Presseagentur. Ich leite dort die Redaktion Netzfeld und bin gleichzeitig auch ein bisschen unternehmerisch tätig. Ich bin Geschäftsführer der dpa Infocom. Das ist eine Tochter der dpa, die digitale Dienste für Medien anbietet.
Und was würdest du sagen, dein Job ist?
Journalist.
Journalist zu sein.
Ja.
Anja Stöcker, kenne ich natürlich von D-Radio Wissen. Du managst da quasi unser Netz, wenn man das so sagen kann. Dein Arbeitgeber habe ich verraten. Wie würdest du deinen eigenen Job beschreiben? Was machst du da?
Journalismus, Technik, beides, Wege zu finden, wie man es verbindet, Audios in die Welt zu bringen, die gut klingen, die da bleiben, die man finden kann und das Ganze so, dass es Spaß macht.
Nele Heise, hallo. Dein Arbeitgeber, Nele?
Das Hans-Bredow-Institut in Hamburg.
Und du interessierst dich fürs Publikum. Warum?
Ich interessiere mich für das Publikum, ja, weil wenn wir über Journalismus reden, kann man, glaube ich, kommt man nicht umhin, auch über das Publikum zu reden. Arbeite derzeit aber in einem Projekt, wo wir versuchen, beide Perspektiven mal miteinander abzugleichen. Also was erwarten die Journalisten heute oder was denken sie, was ihr Publikum erwartet und was erwartet das Publikum wiederum und was denken sie, was das und es ist kompliziert. Jedenfalls versuchen wir in einem Projekt da mal ein bisschen das Licht drauf zu werfen. Was ist da eigentlich los und wie verändern auch neue Beteiligungsmöglichkeiten im Journalismus das Verhältnis zwischen Publikum und...
Kommen wir auch später dazu. Genau. Eines unserer Themen heute. Michael Pretorius ist auch noch da. Michael ist auch Journalist, du bist aber auch Unternehmer, Berater, du bildest aus, du schulst. Wen schulst du zum Beispiel?
Ja, wir schulen unter anderem Journalisten, wir schulen Redaktionen, Sender, Radiosender, Fernsehsender, aber auch Behörden, aber auch Videospielunternehmen.
In was quasi?
Naja, 2 Seiten. Einmal, wie verändern sich die Inhalte an sich von der technologischen Seite. Wir entwickeln zum Beispiel auch eigene Redaktionssysteme, mit denen diese Unternehmen dann ihre Websites, ihre mobilen Websites, aber auch ihre Facebook-Auftritte, ihre YouTube-Kanäle managen können. Und auf der anderen Seite natürlich auch dann das Personal. Wie müssen diese Inhalte aussehen, damit die dann auch crossmedial auf allen Plattformen gleichermaßen funktionieren und nicht nur auf dem einen Gerät schön aussehen.
Michael, Nele, Anja, Christoph, ich bin Marlies Schaum. Ich darf heute Abend die Runde hier leiten, was ich ganz wunderbar finde. Und ich würde gerne damit anfangen, dass ich euch einfach mal bitte oder in die Runde frage, ob es ein journalistisches Angebot gibt, von dem ihr sagen würde, das existiert zurzeit so. Und ich finde das ganz wunderbar. Da werden wirklich alle Möglichkeiten, die man in der digitalen Welt hat, ausgeschöpft. Und da ist was ganz Neues bei rumgekommen, was man jetzt konsumieren kann. Also was vorher in unserer weitgehend analogen Welt so noch nicht möglich war. Fällt euch da ein journalistisches Produkt ein, ein Angebot, das man konsumieren kann, wo ihr sagt, das ist tipptopp? Anja?
Ja, also eins davon, Radios liegen mir nah, ne? Und eins, was ich wirklich gut finde, ist Detektor FM, ein Radio aus Leipzig.
Beschreib mal, was die machen, was du gut findest.
Also ich finde, wie die Inhalte zum Nutzer bringen, gut, und auch wie die den Nutzer in die Redaktion bringen, weil die nämlich zum Beispiel eine App haben, wo man Videos einschicken kann, wo man Texte einsprechen kann, neben natürlich Social-Media-Kanälen und das einfach im Expressverfahren in die Redaktion kommt und auch berücksichtigt wird.
Was macht die Redaktion damit? Mit den Videos zum Beispiel?
Die Redaktion postet die auf ihrer Website oder auf ihren Social-Media-Kanälen und dann taucht das in Sendungen auf. Ja. Es gibt auch...
Zu bestimmten Themen.
Immer. Genau.
Okay.
Also diese App kann man immer nutzen und einmal im Monat gibt es so eine Sendung, die heißt Vox Republica. Und da können die User vorher auch das Thema auswählen aus 3 Stück und gestalten das dann so aktiv mit. Mhm. Und das funktioniert gut.
Mhm. Michael, was würdest du sagen? Gibt es ein Angebot, das dich heute echt überzeugt?
Ich bin ein großer Flipboard-Fan. Flipboard ist jetzt weniger ein journalistisches Angebot als eine Plattform, die zeigt, dass der Journalismus nicht mehr von einem Haus getrieben sein muss.
Das ist eine App.
Das ist eine App für ein Smartphone oder für ein iPad oder Tablet-PC oder Tablet ganz allgemein, wo alle möglichen Inhalte aggregiert werden. Sei es nun ein Audiobeitrag von Soundcloud, sei es ein YouTube-Video, sei es eine Plattform wie Flickr oder Instagram. Und ich kann dort meinen sozialen Netzwerken folgen, wie ich das in den einzelnen Plattformen auch mache. Nur, dass ich eben nicht den ganzen Tag irgendwelche Status-Updates bekomme, sondern ich bekomme immer dann, wenn ein Medium dranhängt, wenn ein Bild oder ein Video dranhängt, bekomme ich das aufbereitet. Es fühlt sich an wie ein Magazin, wie so ein Hochglanzmagazin, das man durchblättern kann.
Man flippt da durch,
kann.
Das habe ich auch gesehen.
Man flippt da durch.
Kannst dir Themen aussuchen, die dir gefallen.
Genau, kann man aussuchen, aber das Schöne ist eben, dass wenn du es kombinierst zum Beispiel mit einem Fernseher, der eben auch vernetzt ist, dann winkst du eben dein Video auf den Fernseher oder du winkst das Audio-File auf die Stereoanlage und blätterst dann trotzdem weiter und das finde ich
ehrlich gesagt ziemlich spannend. Das sind zwar teilweise klassische journalistische Produkte, die aber in dieser App auftauchen, neben anderen.
Genau, und wenn mir was gefällt, dann mache ich mein eigenes Magazin draus. Dann wird ein Mashup draus und ich sage, Mensch, der Artikel von dem Magazin oder von dem Bekannten aus einem sozialen Netzwerk, der gefällt mir, den möchte ich wiederum als das Michael Pretorius Magazin bereitstellen. Und das ist natürlich total inkompatibel zu Leistungsschutzrecht und total inkompatibel zu Plattformstrategie, dass man alles zu sich holt und gegen Urheberrecht und alles Mögliche, aber es zeigt einfach, wo der Weg hingeht.
Mhm. Nele, fällt dir auch was ein? Irgendein Produkt im Netz, wo du sagen würdest, das ist so einfach noch nie da gewesen, finde ich richtig gut?
Ich mag sehr die Live-Blogs auf dem Guardian. Also gerade bei Breaking News, finde ich, machen die eine schöne Aufbereitung und kombinieren.
Was machen die denn anders als vielleicht vorher andere Seiten oder Kommentarfunktionen?
Na, du hast halt zum Beispiel bei Breaking News eine permanente Update. Die verweisen auf verschiedenste Quellen. Die gucken auch, dass sie zum Beispiel Tweets, die von einem Ereignis live direkt vor Ort berichten, dass die dort abgebildet werden. Ist natürlich auch immer so ein bisschen, du hast gerade gesagt, kompatibel mit bestimmten Vorstellungen oder Standards ist das möglicherweise nicht, weil du auch immer
das Problem... Die lassen wir außen vor.
Ja,
die sind total egal heute Abend.
Ja, wir reden ich mag über das zum Beispiel, ja. Also, weil es kommt mir meinem Wunsch entgegen, immer auf dem Laufenden gehalten zu werden. Zum Beispiel im Fall der Boston Bombings war das irgendwie jetzt sehr, oder als es darum ging, die Täter zu fassen, das war geradezu spannend, das nachzuvollziehen. Hat natürlich immer noch mal so ein bisschen die Frage, ist das alles verifiziert und so weiter und so fort. Aber man hatte immer das Gefühl, man kriegt aus vielen interessanten Quellen etwas aufbereitet von Journalisten. Das ist ja auch noch mal ganz wichtig. Und etwas anderes, was eher aus dem Digitalen ins klassische Medium strömt, was ich total mag, sind die Tweet-Einbindungen während Live-Sendungs, wie zum Beispiel Eurovision Song Contest oder so, wo es dann tatsächlich zu einem richtigen Wettbewerb wird. Wer wird dann über den Teletweet tatsächlich angezeigt, wenn man sich dann, da kann man dann über eine bestimmte Seite im Teletext sozusagen die Tweets zur Sendung anzeigen lassen. Das ist jetzt beim Tatort der Fall, Eurovision Song Contest ist so ein Beispiel. Das finde ich einfach...
Also es verschmilzt.
Ja, das finde ich ein sehr schönes und auch einfaches Beispiel.
Andererseits, bei dem anderen bist du sehr live nah dabei, also du hast das Gefühl, du bist wirklich nah dran. Bei deinem Beispiel, man mischt selber mit, man kann sich selber was gestalten und aussuchen. Was Anja sagte, man beteiligt sich auch aktiv am Programm, man hat eine Möglichkeit mitzumachen. Christoph, fällt dir noch ein Beispiel ein, wo du sagen würdest, das geht auch über das hinaus, was wir bis jetzt kannten?
Also für mich als Nachrichtenjournalist, mich interessieren zwei Themen. Das eine ist Schnelligkeit und das zweite ist die Faktengenauigkeit. Mhm. Und in Sachen Schnelligkeit können wir heute eigentlich kaum noch was steigern. Wir haben mal 1850 damit angefangen, Brieftauben von Aachen nach Brüssel zu schicken, um irgendwelche Börsenkurse zu übermitteln. Das war die Geburtsstunde der Nachrichtenagentur Reuters. Als dpa nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde, wurde die Bildzentrale in Frankfurt angeliefert, weil das der Ort war, mit dem man mit dem Zug am besten Fotos verschicken konnte. Das spielt in dem Zeitalter von Satelliten in den 80er Jahren und heute Internet kaum noch eine Rolle. Ja. Aber die Faktengeschichte ist natürlich etwas, ein Thema, das mich weiter umtreibt. Und dort gibt es tatsächlich im Netz jetzt Möglichkeiten, eine Schwarmintelligenz zu nutzen. Und da ist für mich vor allem Twitter das Hauptmedium, übrigens auch in Verbindung mit Flipboard, eine super Kombination. Dann aber bei mir häufig in so einer Hardcore-Kombination.
Was heißt das?
Also Hardcore heißt TweetDeck, 7 Spalten auf mit verschiedenen Fachthemenlisten.
Ich beeindruckt das jetzt gar nicht. Was bedeutet das? Du sitzt da und hast da...
Also wir haben beispielsweise bei uns in der Redaktion Redakteure, die bei einer Situation wie Boston sofort sich an die Arbeit machen und sagen, welche Twitterer haben da jetzt einen inhaltlichen Bezug? Wer ist Augenzeuge? Wer ist Journalist vom Boston Globe, der twittert? Und wir stellen diese Twitterlisten öffentlich ins Netz, sodass man selbst gar nicht sich das alles mühsam zusammensuchen muss, sondern man hat es mit 2 Klicks auf dem eigenen Schirm, kann es dann durch eigene Fundstellen, die man noch hat, ergänzen. Und wir bauen damit einen Rückkanal auf, den es in der Form nicht gegeben hat früher.
Da sind wir jetzt aber schon dabei, wie Journalisten heute arbeiten können, wenn sie wollen, wenn sie die Möglichkeiten nutzen wollen. Gibt es sonst, abgesehen davon, dass du Twitter gut findest, ein journalistisches, pur journalistisches Produkt, wo du sagst, das war so vorher noch nie da?
Nee, eigentlich nicht.
Okay, gut. Ich möchte ja gerade gerne herausfinden, was neu und anders sein kann an journalistischen Angeboten heutzutage. Also mitmachen, Publikum, aktiv dabei sein, wie Nele auch gerade sagte, sich selber was zusammenstellen, selber organisieren. Ich habe gelesen, dass die SZ, die hat das angekündigt in der vergangenen Woche, die Süddeutsche Zeitung, die wollen gerne ihren Newsblog, also ihre ganzen Newsformate an die digitale Welt anpassen. Also sie haben so einen Newsblog und die möchten in diesem Newsblog zum Beispiel, wenn was passiert, nicht mehr einfach nur Nachrichten liefern, also die Nachricht und das Update zu der Nachricht, sondern auch, wie die Nachricht entstanden ist. Wollen sie offenlegen, wer wie die Nachricht wann weiterentwickelt hat, wie sie aufgenommen wird, wie sie kommentiert wird und so weiter. Also es soll größtmögliche Transparenz da sein und die User sollen mit sich einbringen dürfen, also Fragen stellen zu dürfen, dazu kommentieren dürfen. Und da wurde so gesagt, dass quasi diese Transparenz und das Mitmachen können, dieser Dialog, dass das ungefähr der Kern der neuen journalistischen digitalen Angebote sei. Seht ihr das ähnlich, Michael?
Also wie schnell das funktionieren kann, sieht man an der Wikipedia. Wenn irgendein Musiker stirbt, steht es 3 Sekunden später bei Wikipedia und die Einträge sind in die Vergangenheit umformuliert und das hat hervorragend funktioniert, weil dieses Logbuch Wikipedia funktioniert. Es gibt eine große Nutzerschaft, die ein Expertenwissen hat, die ein persönliches Distributionsinteresse hat, dort zu publizieren. Gleichzeitig gibt es ein Logbuch, in dem alle Änderungen drinstehen, das man abonnieren kann, sodass man sieht, Moment mal, da wurde was geändert, was mich aber selbst auch betrifft oder was mich als Thema interessiert, sodass sofort ein Verifizierungsprozess stattfindet.
Also Transparenz ist tatsächlich eins der Themen, die ja möglich ist.
Aber nicht nur Transparenz, sondern auch Motivation. Nämlich die Motivation, mitmachen zu können und von 2 Seiten. Es geht nicht darum, ob ich eine gute Nachricht schreiben kann oder einen guten Wikipedia-Eintrag, sondern bei Wikipedia geht es ja vor allem auch um das Faktenchecken, was Christoph gerade angesprochen hat. Stimmt das überhaupt? Und ich kann mir vorstellen, dass eine Nachrichtenseite im Wiki-Style sehr schön funktionieren kann. Wiki, das Wort aus dem Hawaiianischen, kurz, schnell, passt da natürlich sehr, sehr gut. Und da könnten diese beiden Komponenten Faktencheck und Transparenz natürlich extrem gut zusammenpassen. Die Frage ist, wie die SZ-Redaktion oder jeder andere Journalist damit umgehen kann, dass auf einmal natürlich auch die Mitbewerber mitschreiben können, dass natürlich...
Du meinst jetzt andere journalistische
Mitbewerber? Andere journalistische Mitbewerber, aber natürlich auch gleichzeitig Manipulation darin stattfinden kann. Da muss man sich auch intern ganz gut organisieren. Und das, was bei der Wikipedia ja jetzt seit vielen Jahren aufgebaut wurde, nämlich diese Trusted Community, sowas in einem Eilmeldungsfall von jetzt auf in 10 Minuten für ein Spezialthema aufzubauen, dürfte eine große Herausforderung sein.
Aber ist es, wenn ich kurz einhaken darf, in der Wikimedia-Welt funktioniert vieles super toll, aber ausgerechnet dieser News-Bereich funktioniert gar nicht gut.
War das schlimm?
Klar ist, Breaking News werden inzwischen in der Wikipedia schnell umgesetzt, aber es gibt eigentlich Probleme mit so einem mittelmäßigen Nachrichtentag, der aber auch Geschichten bietet, um sie zu erzählen. Wikipedia fehlt das Lagerfeuer, um dass sich Leute scharen, um Geschichten zu erzählen. Die merken immer nur, die erzählen, wenn der Blitz einschlägt.
Naja, aber das ist ja auch die Aufgabe eines Lexikons, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, oder? Lexikon erzählt keine Geschichten, sondern es bietet dir Hintergrundinformationen, wenn du was wissen willst.
Das ist richtig, für das Lexikon stimmt es. Aber es gab ja, wie er Michael gerade geschildert hat, auch Versuche, das Wikipedia-Lexikon-Prinzip auf die tagesaktuelle Nachrichtengebung zu übertragen. Und wer sich das Newsangebot von Wikipedia sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch anguckt, der wird da wenig Spaß dran haben.
Dann lassen wir die Wikipedia vielleicht mal zur Seite. Vielleicht ist das einfach auch ein Beispiel, was zwar zur Erklärung funktioniert.
Ich sehe es eher als Methodik, als
Plattform. Ich meinte ja diese Transparenz, dieses sehen können, was ein Journalist macht, was eine Redaktion macht, sehen können, wie sich Dinge entwickeln, Stories entwickeln. Anja.
Also ich bin davon nicht überzeugt, dass es so ist.
Erst dass man mal, das braucht heute?
Dass die Leute das gerne überall auch mitmachen möchten. Klar, am Anfang, ne, als die Leute bei Wikipedia mitgeschrieben haben, es war ein Hype, die Leute waren total begeistert. Dann gab es irgendwann diese Edit Wars, ja, wo einer sagt, es war so, nein, es war anders, dann geht es immer hin und her. Dann hatte die Wikipedia auch große Probleme, Autoren ne, zu finden, die dranbleiben und das immer machen. Und ich finde, dass wir Medienleute dazu neigen, immer anzunehmen, alle wollen schreiben, sich mitteilen. Ja,
also ich bin ja manchmal enttäuscht von den Kommentarfunktionen, die wir so bei Facebook, bei unserem Account haben. Darf ich das kurz? Also wir haben ja auch einen DRDWissen Facebook-Account und dann versuchen wir ja manchmal Leute zum Story erzählen und so weiter zu bringen. Und das funktioniert nur sehr niedrigschwellig, habe ich so bemerkt. Hm. Also sowas wie, na, ist das Wetter für euch auch so scheiße? Wow, ne? Hm, aber 30.000 Antworten
also
quasi.
Ich glaube schon, dass es Leute gibt, die mitmachen wollen. Ja? Ja? Mhm. Ich glaube aber auch, dass es viele Leute gibt, die einfach ein Bedürfnis nach kuratierter Information haben.
Was meinst du mit kuratiert?
Ausgewählt, vernünftig aufbereitet, einfach zu bedienen, ja, die einfach intuitiv über eine Seite surfen können, wo die wichtigen Themen oben stehen. Das, weil das es im Internet alles gibt, das wissen wir ja mittlerweile alle, dass ich bei ganz vielen Sachen mitmachen kann, weiß ich auch. Mhm. Ne? Und manchmal will ich aber einfach schnell Informationen haben zu einer bestimmten Sache und habe vielleicht auch keine Zeit, so lange zu suchen.
Ja? Und alles anschließt sich mit dem anderen aber nicht aus.
Was das glaube ich jetzt? Auch nicht. Transparenz und mitmachen?
Oder ja, ich glaube, dass man, also um das zu sagen, also dieses Mitmach-Web ist sicherlich ein Mythos, dass nicht jeder jetzt auf einmal zum Bloggen anfängt und zum Twittern und zum Superfotografen wird und auf einmal YouTube-Videos macht. Ich glaube, das ist, man muss das so ein bisschen sehen, wie da liegt eine Flöte auf dem Alexanderplatz und bloß weil diese Flöte da jetzt liegt, fängt nicht jeder an, darauf zu blasen, also zu spielen und ein schönes Lied. So derjenige, der da aktiv werden will, der musizieren will, der findet auf einmal diese Flöte. Und so muss man diese Plattformen begreifen, dass da auf einmal viele, unheimlich viele Tools rumliegen und jemand, der ein eigenes publizistisches Interesse hat, aktiv zu werden, aus den unterschiedlichsten Motivationen, kann das einmal nutzen, ob es nun Mama-Blogs sind oder Food-Blogs oder Mode-Blogs oder Auto-Blogs.
Aber sind
oder
das dann auch für die journalistische Angebote? Eigentlich
das
ja
ist,
nicht.
Das ist doch völlig irrelevant. Journalist ist, wer journalistisch arbeitet. Und das ist es gibt verschiedenste Motivationen. Das ist die Frage, ob das ein professioneller Journalismus ist, den wir aus dem alten Verlags- oder Senderdenken haben, ist die entscheidende Frage, die wir uns als Journalist stellen müssen. Aber es gibt Menschen, die haben ein publizistisches Interesse und es gibt Menschen, die sind in ihrem Fachbereich so interessant, dass sie, wenn wir von Fachjournalismus reden, natürlich zum Faktencheck sich hervorragend eignen. Die wollen auch mitmachen. Das heißt aber nicht, dass ich auf einmal die große Mitmachjournalismus-Website baue, wo ich sage, ihr könnt jetzt alle die Tagesschau mitschreiben oder die Videonachrichten produzieren dafür. Sondern wichtig ist,
weil es ehrlich gesagt aber auch keinen Sinn macht, oder?
Nein, weil es keinen Sinn macht. Aber wichtig ist, dass ich, wenn ich journalistisch arbeiten möchte und ich brauche meinen Faktencheck, so wie Christoph, da gebe ich ihm völlig recht, dann ist wichtig, dass ich den Kontakt zu den jeweiligen Experten habe, dass ich meine Follower oder meine Netzwerke kenne und einschätzen kann, von wem, aus welchem Kreis kommt da was und die natürlich auch gerne mitmachen lasse, die zum Kreieren mit einlade. Und dann haben wir genau dieses kuratierte Produkt.
Nele ist ja eigentlich unsere Expertin heute Abend fürs Publikum, das vielleicht mitmachen möchte oder nicht. Du hast dich ja aufs Radio konzentriert, ne? Auch in deiner Doktorarbeit und in dem Projekt, an dem du beteiligt bist. Da geht es ja darum, wie kann man Menschen aktiv beteiligen an dem Programm oder sie dazu holen, damit sie Reaktionen liefern. Was funktioniert denn da heute und was funktioniert eigentlich gar nicht, obwohl man sich das so sehr wünscht vielleicht?
Na, also ich bin ja mit meiner Diss da noch sehr am Anfang, aber ich stimme schon zu, was Anja sagt, so, dass man vielleicht dieses 90-9-1-Prinzip, das ist immer so 90% der Leute, die halt tatsächlich sich berieseln lassen wollen, die aber tatsächlich auch die Erwartung haben, dass es ein gutes Programm ist oder dass die Informationen korrekt sind und so weiter und so fort. Und dass 9% der Leute sich ab und an mal beteiligen und irgendwie, ja, wenn sie besonders was aufregt und jetzt haben sie es gar nicht mehr aushalten können und dann muss das muss jetzt mal gesagt werden. So. Für die ist natürlich so ein Angebot ganz schön. Dann reicht aber vielleicht auch eine Kommentarfunktion. Und 1% der Leute, die dann tatsächlich auch an sowas mitmachen wollen. Wenn man jetzt einen transparenten, offenen Prozess aufzeigt und tatsächlich das auch öffnet für die Nutzer, die dann die Frage ist ja auch, was sollen die denn dazu beitragen?
Genau, gib doch mal ein Beispiel, was vielleicht sinnvoll ist. Also wie man ein Publikum, das vielleicht aus Nicht-Journalisten besteht, sinnvoll beteiligen könnte. Also was hast du, ist dir da schon untergekommen?
Na, so aus den aus der Forschung, die wir machen, wissen wir, dass die Journalisten sind ja auch unterschiedlich offen für sowas. Das muss man auch einfach sagen.
Da kommen wir gleich noch zu.
Ja.
Wie sich Journalisten der neuen Technik verweigern.
Aber was heißt verweigern? Man muss ja auch sehen, da hängen ja auch tradierte Geschichten dahinter. Ja. Eine gewisse professionelle Identität, aber dass die eben besonders offen zum Beispiel für so einen Gegencheck sind. Mhm. Oder such doch mal Links zu dem und dem Thema beispielsweise. Das ist, ich bin leidenschaftliche Podcast-Hörerin und da hast du dann parallel zu den Live-Podcasts immer einen Chat laufen und dann hast du immer mal die Podcaster, die dann sagen, ach Mist, verdammt, wie hieß der denn jetzt nochmal? Chat, sag doch mal Bescheid, unsere Schattenredaktion. Mhm. Und das funktioniert sehr gut und da geht es auch oft um sowas wie Linking oder Markensätzen, also so Zusatzinformationen zum eigentlichen Angebot zu liefern. Und das ist auch, was du, Anja, mit diesem kuratierenden Moment, glaube ich, auch meintest. Also wo finde ich eine verlässliche Information, die etwas zu dem Inhalt, der da geboten wird, dazu packt. So. Und da glaube ich, das kann auch funktionieren, weil ich denke, da sind manche Leute tatsächlich eher Experten, die wissen, wo man was findet, die haben ein Expertenwissen, die können auch auf interessante Fallbeispiele verweisen, die ja zum Beispiel einen journalistischen Inhalt unterstützen.
Bevor Michael jetzt da was zu sagen darf, darf ich noch was sagen. Ja. Aber wenn die sich beteiligen, die liefern doch quasi nur noch Zusatzinfos, mit denen die Journalisten dann umgehen können, wie sie wollen, oder? Oder kennst du irgendwelche Sachen, wo das aktuell sofort eingebunden wird in eine laufende Sendung, wo wirklich was mitbestimmt wird? Gibt's sowas?
Mitbestimmen? Ich glaube, das Beispiel war irgendwie die Rundshow. So, das war mal der Versuch mit einer App sozusagen die Macht, wo dann während der Sendung die Leute Zustimmung oder Ablehnung für den Inhalt, über den sich da gerade unterhalten wurde, geleistet wurde.
Hat nicht funktioniert?
Ich glaube, also es gibt jetzt mittlerweile ein paar Studien dazu. Was sehr gut funktioniert hat, war zum Beispiel die Twitter-Kommunikation zu diesem Format. Lustigerweise die meiste Kommunikation, die auf Twitter zur Rundschau lief, war wohl offensichtlich über das Format. Und gar nicht so sehr über die Inhalte, also weil es einfach ein neues Format war, wo die Leute sich darüber unterhalten haben, wollen wir sowas oder finden wir das spannend?
Was aber natürlich auch ein interessantes Feedback sein kann für eine Redaktion.
Sicher, oder klar. Ja. Also ich denke immer, Feedback-Redaktion, ich habe manchmal so das Gefühl, man lässt sich so stark dann auch entmutigen davon, dass Dinge am Anfang vielleicht gar nicht so gut funktionieren oder also was wir in unserer Forschung auch mit dem Publikum rausfinden, dass viele Leute zum Beispiel Kommentarbereiche einfach nur lesen und das auch ein Teil ihrer Meinungsbildung ist. Das ist ja etwas, was du früher nicht hattest, dass du plötzlich auch sehen kannst, okay, viele andere Leute haben vielleicht eine ähnliche Meinung oder, oh Gott, was schreibt der denn dazu? Nee, das sehe ich total anders. Dass das auch sozusagen ein Teil von der demokratischen Meinungsbildung sein kann. Und manchen reicht das schon, das Lesen, und andere möchten vielleicht gern mehr Input liefern und haben gar nicht so den Kanal. Also ich glaube auch selbst ein Blog schreiben setzt ja auch viel voraus. Also es ist ja nicht einfach nur, es geht jetzt und dann macht es jeder. Also der Inhalt muss schon da sein.
Michael, du wolltest eben auch noch einhaken.
Als ich glaube, dass wir ein bisschen von diesem Mythos weg müssen, dass es immer diese großen, hochtrabenden Experteninhalte sind. Ich möchte dazu ein Beispiel geben. Vor ein paar Jahren hat ein Radiosender aus Bayern einen Radiobeitrag gemacht über den besten Papierflieger, der jemals gebaut wurde, indem sie eine Papierfliegermeisterschaft hatten und der Papierflieger prämiert wurde.
Die haben die
wurde,
selber veranstaltet?
Nein, das war mit einem Sponsor dazu, aber sie haben letztendlich eine Flugweltmeisterschaft oder Deutschlandmeisterschaft gemacht für Papierflieger. Und da haben sie sich gedacht, Mensch, das wäre doch nett, wenn der Deutschlandmeister am Schluss den Papierflieger nachbaut, so als kleines Erklärvideo, sodass die ganzen Hörer diesen Papierflieger nachbauen. So, und es hat ungefähr 250.000 Video-Views bei YouTube gedauert, bis herausgekommen ist, dass dieser Deutschlandmeister den Sender komplett über den Tisch gezogen hat. Er hat nämlich nicht den Weltmeister- oder Deutschlandmeisterflieger gebaut, sondern irgendeinen ganz einfachen, weil er natürlich sein Geheimnis nicht verraten wollte. Das hat aber nicht der Sender rausgefunden, weil der hat einfach nur gesehen, dass da Papier gefaltet wird, sondern die YouTube-Community hat das rausgefunden. Und das ist sehr interessant, weil die Video-Views sind gestiegen und die Bewertung des Videos und die Kommentare sind mit der Länge der Zeit immer schlechter geworden, weil sich einfach Menschen mit Papierfliegern auseinandersetzen. Und das ist überhaupt kein hochtrabendes Fachwissen, das man braucht, sondern das sind einfach Leute wie du und ich, die sich einfach mit einem Hobby begeistern können und sowas dann auch Faktencheck
da, genau, das wir. Ist das, was Nele sagte, da entsteht durch die Beteiligung eines Publikums auch eine Art Kontrollfunktion.
Ja, damit, ne? Und das auch dauert auch ein paar Monate vielleicht, das geht nicht in Echtzeit vom Radiobeitrag, das wird nicht in der Zeit von diesen 1,30, wie dieser Beitrag im Radio dauerte, gecheckt, sondern das dauert halt vielleicht ein paar Wochen, aber es funktioniert trotzdem.
Mhm. Also nur, um das vielleicht nochmal einzuordnen, ich glaube schon, dass Leute Interesse haben, bei solchen Sachen mitzumachen. Wir Redaktionen, das muss man ja auch mal sagen, ja, sind teilweise darauf angewiesen. Wir machen das so, wir haben neulich irgendjemanden gesucht auf den Falklandinseln oder so, ja. Und dann haben wir es über Facebook gemacht und haben auch tatsächlich jemanden gefunden. Wir nutzen das aktiv. Wir haben auch eine relativ aktive Community in den Netzwerken.
Was meinst du mit wir nutzen das aktiv? Was machen wir? Wie würdest du das beschreiben, was wir mit Facebook und Twitter und Google Plus machen?
Also zum Beispiel jemand, der auf den Falklandinseln wohnt. Ja, wir haben das gepostet und dann hat sich das im Netz verbreitet und haben gesagt, so,
also quasi jemanden, Recherche, eigene Recherche machen wir.
Wir suchten jemanden, der da wohnt und uns darüber was erzählen kann. Mhm. Das war eine Methode oder... manchmal ist es auch so, dass wir sagen, wir denken gerade über das und das Thema nach, ja, und wir können es so oder so machen. Wir sind ein bisschen unentschlossen. Wie wollen die Leute das haben? Mhm. Das machen wir auch.
Ich versuche ja gerade so ein bisschen herauszuklamüsern, ne, was sich an Angeboten ändert, also wie die nachher aussehen, die Produkte, die ihr alle hören, sehen, im Netz verfügbar lesen könnt. Oder ob das quasi auch die Arbeit der Journalisten einfach nur verändert, die Möglichkeiten, die sie haben. Christoph, du wolltest mir eben schon rein.
Das Netz ermöglicht manchmal auch, andere Pfade zu gehen. Wir wollten beispielsweise bei dpa in der Netzweltredaktion eine Geschichte schreiben über die Risiken, die Wirte eingehen, wenn sie ein offenes WLAN betreiben. Und darüber gab es schon etliche Geschichten und die waren alle platziert im Oberholz hier in Berlin. Klar, man geht da zum Oberholz und dann ist man da.
Für alle, die das Oberholz nicht kennen, weil es ja besonders viele Laptop-Menschen abhängen und
genau. Und wir wollten mal eine Geschichte machen, nicht mit dem Oberholz. Wir haben dann über Twitter angefragt, welche Kneipe schon mal Ärger hatte wegen eines Missbrauchs des offenen WLANs. Mhm. Wir sind dort an 5 Kneipen gekommen, die tatsächlich juristische Auseinandersetzungen hatten, die wir so nie gefunden hätten.
Aber da sind ja dann auch diese Medien wieder dein Rechercheinstrument, oder?
Ja, sie sind ein Rechercheinstrument, aber sie ermöglichen natürlich den Zugriff auf eine Masse, den wir gerade, also wir haben ja noch nicht mal ein Endkundenangebot. Wir können uns aber über Medien wie Twitter natürlich an ganz normale Leute wenden, ohne dass wir unser Geschäftsprinzip aufgeben müssen und jetzt selbst eine Zeitung ans Kiosk bringen müssten, um Leser anzusprechen. Also für uns ist das tatsächlich eine inhaltliche Erweiterung und wir respektieren das auch. Wenn wir auf diesen Wegen auf Fehler hingewiesen werden und wir die wiederum validieren können, dass wir selbst einen Fehler gemacht haben, führt das innerhalb von Minuten zu einer Berichtigung unserer eigenen Berichterstattung. Das haben wir manchmal erst 3 Tage später mitbekommen, nachdem es in der Zeitung gedruckt war. Dort hat es dann ein Leser gelesen, der hat gewusst, dass es falsch ist. Der hat einen Leserbrief geschrieben. Die Leserbriefredaktion hat sich entschieden, den Leserbrief abzudrucken oder nicht. Und wenn wir Glück hatten, haben wir dann diesen Leserbrief in dieser Zeitung gesehen. Und das ist natürlich absolut abgekürzt worden und hat eine ganz andere Intensität dann bekommen und beeinflusst unsere tägliche journalistische Arbeit.
Mhm. Wo wir gerade bei Twitter sind, Markus Heidmeier, meine linke und rechte Hand und mein Backup sozusagen, hat die Twitter-Feeds von uns im Blick. Worum geht es da gerade, Markus? Du hast
die charmante Bezeichnung Twitter-Tussi ist ja,
glaube ich, auch gängig. Wenn du das möchtest, nenne ich dich gerne auch so.
Apropos, welche Veränderungen gibt es? Twitter ist ja nicht nur ein Recherchetool, sondern auch ein Mitmachtool. Wir haben eine ganze Reihe von Rückmeldungen bekommen. Das ist, glaube ich, ganz passend gerade. Unter anderem sagt eine Userin, wer mitmachen will auf diese Frage, mitmachen heißt auch immer, dass jemand mitmachen zulässt. Inwieweit lassen Medien denn tatsächlich zu? Andere Rückmeldung war noch, Kommentarbereiche sind Teil der Meinungsbildung, insbesondere beim Sport beispielsweise.
Und dann Kommentarbereiche sind Teil der Meinungsbildung?
Genau, also wenn ich als Leser in der Süddeutschen, bei Deutschlandradio, in der Zeit einen Artikel lese, lese ich auch den Kommentarbereich mit, weil ich dann meine Meinung vielleicht differenzieren kann, weiterentwickeln kann. Ja, und das waren erstmal so die stärksten Tweets. Hashtag ist Dixer, hat man schon gesagt. Es gibt eine Reihe andere Sachen, die aber hier gerade nicht genauso passen.
Also Thema, wer es zulässt. Wir nutzen es aktiv. Christoph, du sagtest gerade auch, ihr benutzt zum Beispiel Twitter aktiv, um an Infos zu kommen. Wir, Anja, von der Radio Wissen, wir nutzen das aktiv, um Meinung zu erfragen, um Infos zu bekommen, um einfach mal auch ein Gefühl zu bekommen, wie sehen Leute was, damit die sich beteiligen. Würdet ihr sagen, das ist schwierig, dass Medien das zulassen, dass jemand auch von sich aus Impulse gibt, von sich aus sich beteiligt, ohne dass nachgefragt wird vorher?
Also ich glaube, was wir in unseren Studien so sehen, also wir haben zum Beispiel eine Fallstudie bei der Tagesschau gemacht, wo es so ein bisschen auch darum geht, dass es natürlich eine große Spannung erzeugt. Einerseits so die Erwartung vielleicht, das Publikum möchte das jetzt und wir haben vielleicht vor 6 Jahren mal ein Forum eingeführt und haben das jetzt verändert und wie kommen wir denn damit überhaupt klar? Und sozusagen das andere ist, wie stark bindet es Ressourcen bei der Betreuung? Also im Fall der Tagesschau ist es relativ viel. Also da kommen dann am Tag über 1000 Kommentare rein, die müssen moderiert werden. Das heißt also, da hängt noch sozusagen ein ganzer Rattenschwanz an Arbeit mit hinten dran. Und dann ist es wieder die Frage, was ist der Nutzwert? Zum Beispiel über so etwas wie Recherche oder über Fehlerkorrektur seitens der Nutzer hinaus.
Also ein Medium will das quasi nur, wenn es gut gelenkt, nicht gelenkt, das ist das falsche Wort, wenn man es auch wirklich gebrauchen kann. Also jetzt Kommentare aus dem Privatleben der Leser, User, Hörer sehr.
Na, die werden ja oft auch nicht zugelassen beispielsweise. Mhm. Also das heißt, was wir uns ja auch angucken, durch welche Mechanismen werden zum Beispiel auch Kommentarbereiche gesteuert, um halt bewusst eben High-Quality-Kommentare zu generieren. Das heißt also, wenn jemand gerne auf der SZ liest, muss er ja eigentlich wissen, okay, was ist da im Hintergrund eigentlich an Moderationsprozessen am Gang? Und das finde ich auch so ein bisschen bedenklich. Andererseits will keiner einen Kommentarbereich, wo es Wildwest zugeht. Das muss man ja auch sagen.
Anderer Mensch, das liest genau. Ja auch nicht. Ja, natürlich, das willst du auch kuratiert haben und nicht letzte Woche war bei mir Kindergeburtstag oder so.
Und vor allem nur, wenn man eine Möglichkeit zur Beteiligung gibt, heißt es dann eigentlich, dass alles ungefiltert zugelassen werden muss.
Ne? Ich finde also Kommentarbereich als Ausprägung für Mitmachkultur im Web unheimlich armselig, weil das ist das als
aber das ein, ist tradiert,
ja, aber ganz Michael. Ehrlich, das ist der Leserbrief 2.0.
Das ist auch der Status quo.
Ja, aber das
was
ist,
geht
das
denn
ist
über den Leserbrief 2.0 hinaus,
Michael? Nein, also ich erinnere mich zum Beispiel an Beispiele, da ist ein Erdbeben in Japan passiert und dann habe ich einen Radiosender gehört in Hamburg, der ernsthaft über das Programm aufgerufen hat, ob es Hörer gäbe, die Verwandte in Japan haben, die jetzt beim Sender anrufen wollen, um dann zu berichten, wie es da gerade zugeht. Ganz ehrlich, wenn ich Verwandte in Japan habe, die gerade bei der Umweltkatastrophe von Fukushima teilnehmen, dann haben die Besseres zu tun, als in Hamburg bei einem Radiosender anzurufen. Wenn ich also dann soziale Netzwerke nutze, zum Beispiel, dann schaue ich bei LinkedIn oder bei Xing nach, ob es Menschen gibt, die in Deutschland studiert haben, die jetzt in der Nähe dort arbeiten, versuche die über ihre Twitter-Accounts herauszufinden. Ich gehe in eine ganz klassische Recherche. Und wenn wir von Partizipation reden, an journalistischen Beiträgen, dann wir lieben es doch, wenn wir Themen weiterdrehen können. Wenn wir ein Thema haben, wir sind noch viel zu sehr in dieser Chronistenpflicht, dass wir immer 5 Nachrichtenbeiträge bringen müssen pro Nachrichtensendung, dass wir so und so viele Seiten jeden Tag füllen müssen in der Zeitung. Das ist doch, wir sind doch komplett entgrenzt. Wir müssen doch nicht mehr so viel jeden Tag machen. Wir können auch mal ganz wenig machen. Und wenn eine Geschichte gut läuft, weil es eben eine starke Nutzerpartizipation gibt, sei die nun bei Facebook, bei Twitter, sei die bei YouTube mit Kommentaren, wir können die verschiedenen Kanäle miteinander kombinieren und wir können die Geschichte auch mal dicker machen, auch mal breiter machen. Und dafür lassen wir eben 3 andere Geschichten weg.
Aber ich musste gerade zum Beispiel, ganz kurz, aber da zum Beispiel erlebe ich oft, wenn ich mich auch mit Journalisten unterhalte, oft einen richtig großen Bruch irgendwie. Also zwischen dem, du sagst jetzt, okay, die Zeitung muss befüllt werden, ja klar. Ne? Aber die sagen sich halt, wir haben unsere festen Ressorts, wir haben feste Artikelgrößen und das ist dann halt eben so.
Ja,
digital funktioniert, aber digital funktioniert so nach meiner Wahrnehmung anders und da gibt es so Entgrenzungsprozesse stärker zwischen Offline- und Online-Journalismus.
Ja, lass mich kurz einhaken. Ich musste gerade innerlich ein bisschen grinsen, als du gesagt hast, das wäre ja Leserbrief 2.0. Ich habe nämlich bei vielem, ehrlich gesagt, das Gefühl, dass eine Beteiligung zwar erwünscht ist, aber dass das eigentlich nur eine Übertragung ist von dem, was vorher schriftlich möglich war, jetzt ins Digitale. Also mag ja auch Facebook oder so einfach nur ein Kommentarfunktion fällt auch unter Leserbrief 2.0 auf eine Art. Oder zum Beispiel, es startet jetzt hier in Berlin im Sommer dieser neue Social-TV-Sender Joyce. Den gibt's schon in der Schweiz seit ein paar 2 Jahren, glaube ich. Das ist ein Fernsehsender für so eine Digital Natives Zielgruppe und da gibt es einige Sendungen, da können die sich aktiv beteiligen. Also dann werden zum Beispiel direkt Fragen an den Moderator gestellt oder neue Themenhinweise gegeben oder es wird dann sofort aufgenommen. Ist für mich eigentlich auch nur eine andere Art des Call-ins, oder? Ob du das jetzt über einen Chat machst oder Skype, ist doch eine andere, einfach nur anders als anzurufen.
Aber die Intention ist doch, also ne, ob jetzt einer Oldschool in den 80er Jahren einen Hörerbrief schreibt oder
jetzt einfach anruft.
Wir haben ja auch hier Hörertelefon und so, kennen wir alles vom Deutschlandfunk. Dann rufen Leute an und erzählen, man sieht immer, die Leute sitzen und Notizen machen und so gehen wir weiter. Ne? Und irgendwie das Medium hat sich geändert, aber die Intention, die Meinung von Leuten, die ein Programm hören oder die was mitzuteilen haben, die gab es ja schon immer. Dadurch, dass es jetzt einfacher und schneller geworden ist, wird die Flut größer. Ja. Ne? Und dadurch müsste man eben als Betreiber von so einer Sache sich auch überlegen, wie geht man damit um.
Und was will man genau haben?
Aber
was
da muss ich bei Technologie einhaken, weil unser Thema heißt ja Journalismus und Technologie, weil Joyce hat nämlich die Technologie als Ansatz. Und das ist das Interessante. Bei Joyce schaut man nicht einfach nur zu und kommentiert dann per Facebook mit, sondern bei Joyce lockt man sich in die Sendung ein. Und zwar mit seinem Facebook-Profil. Das heißt, was Joyce in dem Fall weiß, sie wissen, wer am Tisch mit sitzt. Und zwar nicht einfach nur, ja, der hat halt graue, blonde oder rote Haare, sondern sie wissen halt, welche Demografie sitzt am Tisch, welche Verweildauer hat diese Demografie, welche Interessen hat diese Demografie, welche Vernetzung, welche Affinität gibt es zwischen Hörer A und Hörer B. Das sind alles Dinge, die in einem Format, ob Joyce das alles so auswertet, weiß ich nicht, aber das sind alles Möglichkeiten, die man in so einem Format mit hat, wenn man die Technologie zulässt.
Ich habe noch was Schönes gesehen bei SWR 2, die haben einen Doku-Blog, ne, im Netz, da kann man als auch Nicht-Journalist einfach Töne, Geschichten, was man erlebt, aufnehmen. Also man hat aktiv die Möglichkeit, was einen interessiert, bewegt, mit anderen zu teilen.
Ein anderes Beispiel ist ja eines Tages, ja, wo man tatsächlich so Geschichtsschreibung, die Nutzer schreiben Geschichten über bestimmte Ereignisse beispielsweise und so. Die Frage ist halt trotzdem immer noch, inwiefern lässt man es zu, dass der Kern des eigenen Handelns sozusagen oder der eigenen professionellen Identität als Journalist davon berührt wird und alles.
Wenn wir jetzt sagen, inwiefern Journalist noch der professionelle Journalist bleibt.
Ich glaube, diese ganzen Möglichkeiten, weil sie ja auch irgendwie schnell sind und innovativ und so weiter und so fort und da vielleicht auch ein gewisser Zugzwang entsteht, sozusagen da mithalten zu müssen, dass der schon ganz stark auch so Selbstreflexionsprozesse in Gang setzt. So.
Dass Journalisten sich unter Druck gesetzt fühlen, meinst du jetzt?
Ich könnte mir das schon vorstellen, ja. Oder sagen wir mal, dass ein gewisser Druck entsteht, natürlich auch im Gesamtmediensystem, was wir hier haben, in der Medienlandschaft. So, wenn der eine das macht, ja, können wir uns das erlauben, das nicht mitzumachen? Oder sind wir vielleicht outdated, irgendwann bestimmte Dinge nicht anzubieten, beispielsweise so? Ich glaube, da haben wir viel noch so mit auch Generationenbrüchen möglicherweise auch zu tun in den Redaktionen. Ja. So. Das heißt, da entstehen neue Spannungsfelder, die tatsächlich, ja, die man auch ernst nehmen muss, weil natürlich soll ein Journalist trotzdem einen Top-Job machen. Ne? Dafür wurde er ausgebildet und dafür wird er auch am Ende bezahlt.
Bevor wir jetzt gleich dazu kommen, was Journalisten heute noch leisten sollen und was sie auch leisten könnten, wir haben noch Twitter-Meldungen von unserer Twitter-Tussi Markus.
Ja, genau. Es gibt weitere Rückmeldungen, zwei, die, glaube ich, ganz gut passen an dieser Stelle. Einmal der Hinweis auf ein BBC-Gerät, ein Radio, das lokal erkennt, wo es anscheinend ist und dementsprechend Radio abspielt. Das ist das Stichwort Technologie, was gerade angesprochen wurde. Also ein Radiogerät, was erkennt, wo es ist, location-based und dann eben entsprechende Inhalte abspielt. Und das Zweite ist genau passend zu der jetzigen Diskussionssituation. Stichwort Journalisten, Berufsbeschreibung. Ein gewisser Jan Schmidt kommt mir irgendwie bekannt vor, sagt, wird denn noch über die Frage der Inhaltsbeschreibung gesprochen? Zitat, werden Redakteure heutzutage zu Programmierern? Also Code-Kompetenz ist vielleicht das Schlagwort an der Stelle. Inwieweit müssen Journalisten heute sich mit Technik auch in der Tiefe auskennen? Ist Code-Kompetenz gefragt?
Damit sind wir eigentlich bei einem Problem, das eigentlich ich sein könnte in dieser Runde. Ich bin ja Journalistin und ich habe letztens gelesen, also seit ich mich auf diese Sendung vorbereite, fühle ich mich ein bisschen schlecht, ehrlich gesagt, und fühle mich wie so ein kleiner digitaler Neandertaler. Ich habe eigentlich mal gedacht, ich mache ganz gute Sachen, aber als ich dann mitbekommen habe, was man heute eigentlich alles machen könnte, war ich irgendwie auf den hinteren Plätzen gelandet. Also zum Beispiel, es gibt einen Journalisten vom Forbes Magazine, der Louis Dvorkin, der sagt, dass zwar ein Journalist auch heute im digitalen Zeitalter immer noch die gleichen Aufgaben hat wie früher. Also er soll beobachten, Informationen sammeln, auswerten, meinetwegen aufbereiten und zur Verfügung stellen, einordnen und so weiter. Es sei allerdings neu, dass man heute, was wir schon rausgefunden haben, mit seinem Publikum unbedingt interagieren müsse. Und zwar wirklich 1:1 und nicht einfach so große Masse. Dass man in sozialen Netzwerken unbedingt aktiv sein müsse, dass man unternehmerisch handeln muss und dass man vor allem mit neuen Technologien spielen soll. Ja, habe ich auch gedacht, schön. Ich bin seit einem knappen Jahr bei Facebook, vor allem privat. Ich twitter ehrlich gesagt persönlich gar nicht. Ich gucke mir das zwar an, aber ich mache es selber nicht. Also ich spiele eigentlich kaum mit neuen Technologien und fühle mich seitdem ziemlich schlecht und frage mich, ich bin aber dann noch in der Mehrheit, oder? Beobachte ich so. Unter deutschen Journalisten. So diese Technik, so ein bisschen, mal zurückhalten, mal angucken. Also abgesehen von Michael, der das ja schon alles macht. Würdet ihr sagen, ich bin noch eine Minderheit, dass die Mehrheit schon weit vorgedrungen ist und Twitter und Co. selbstverständlich nutzt für Recherche, um Leute zu beteiligen? Oder würdet ihr sagen, dass die deutschen Journalisten momentan eher noch so auf meiner Seite sind? So ein bisschen vorsichtig.
Wie fühlst du dich denn auf deiner Seite?
Auch im Moment nicht so gut, aber das könnte sich ja ändern, wenn ihr mir jetzt sagt, dass es total normal sei, wie ich gerade bin.
Das ist der Klassiker. Weißt du, du kriegst jetzt ein Bild von mir zugespielt und ich behaupte, auf diesem Bild sei etwas drauf, was an dieser Geoposition hier passiert ist.
Zeig mal das Bild.
Ist egal. Also irgendwas. Ich behaupte, es sei einfach jetzt hier in Berlin gewesen oder was auch immer ist auf dem Bild drauf und du sollst verifizieren, ob das echt ist. Und du hast keine Ahnung, weil du nicht weißt, wie du die Geoposition aus einem Handybild rausliest. Oder ich sag dir, recherchier doch mal jemanden, der in Braunschweig studiert hat und jetzt da und da arbeitet. Du weißt nicht, wie man LinkedIn und Xing für solche Daten verwendet. Das sind, wo du sagst, du bist bei Facebook hauptsächlich privat, ist ja auch völlig in Ordnung. Aber du musst ja dich trotzdem als Journalist damit auseinandersetzen, wie deine Recherchewerkzeuge funktionieren. Und wenn man dir vor 20 Jahren ein Tastaturtelefon auf den Tisch gestellt hätte und du hättest nicht gewusst, wie du hättest nur Wählscheibe gekannt, wäre das auch ein Problem gewesen.
Also du bist der Meinung, man muss das beherrschen, weil das heute gängige Tools sind.
Nein, man muss das beherrschen, wenn man Journalist sein will.
Heute?
Ja. Mhm. Wenn man das nicht beherrscht, dann hat man in diesem Beruf nichts mehr zu suchen.
Christoph, siehst du das auch so?
Sehe ich genauso, ganz hart. bei uns, bei dpa gehört es zur Pflichtstation in der Ausbildung. Wir machen es nicht nur für die jungen Leute, die reinkommen, sondern wir bieten auch die Kurse für die älteren Semester an, die an denen das vielleicht in der ersten Welle vorbeigegangen ist. Was ich noch wichtiger finde, ist beim Stichwort Code-Kompetenz, dass man tatsächlich...
Was meint ihr eigentlich damit genau, mit der Code-Kompetenz?
Also sag mal, Code-Kompetenz heißt ja eigentlich, dass man beurteilen kann, wie eine Website programmiert wurde, wie eine Programmiersprache funktioniert. So weit würde ich vielleicht gar nicht gehen. Aber ich erwarte von jemandem, der sich mit Wirtschaft, mit Politik, Etats und sonst etwas beschäftigt, beispielsweise richtig gute Excel-Kenntnisse. Mhm. Der muss in der Lage sein, Rohdaten zu interpretieren. Und dies ist auch der einzige Weg, aus den PR-Fallen rauszukommen, die einem ständig gestellt werden. Immer wird behauptet, dass irgendein Trend ganz klar in diese Richtung läuft, wenn man sich dann die Mühe macht, die Rohdaten zu besorgen, sie mit Excel aufzubereiten, findet man dann heraus, dass der Landrat, der sein Bildungswesen über den Klee lobt, plötzlich eigentlich im Bundesland Bayern auf dem vorletzten Platz mit seinem Landkreis liegt. Wahre Geschichte. Haben wir bei dpa mal eine Geschichte drüber gemacht. Und manchmal ist es auch nur eine ganz, eine kleine nette Geschichte. Wo wird in Deutschland mit welchem Heizmittel geheizt? Ist eine schöne Geschichte, wenn es draußen kalt ist. Die Leute wollen das dann vielleicht auch wissen und wollen es vielleicht auch in einem politischen Zusammenhang wissen, wenn über die Abhängigkeit von Russland und Erdgas oder so das diskutiert wird. Also hammerhart, ja, man muss sich damit auseinandersetzen, man muss das beherrschen, man muss wissen, wie ich bei Twitter jemanden finde, der in 5 Meilen Umgebung von Boston-Bombing gerade twittert. Mhm. Das geht mich eigentlich ganz easy und kann man lernen.
Anja,
also ich
du kannst dich ja auch nicht auf mir einschlagen jetzt nur. Du
musst was Nettes sagen. Aber wir finden da auch eine Lösung. Auf jeden Fall für dich. Damit sind wir nämlich schon auch bei einem Punkt. Also ich finde immer, man muss sich diesen Dingen total furchtlos nähern. Ja? Und das haben wir bei D-Radio
auch gelernt. Ich habe auch keine Angst davor. Ich habe nur manchmal keine Lust da drauf.
Ja, das ist dann ein anderer Punkt.
Okay.
Also furchtlos und lustvoll nähern, okay. Auch spielerisch, wie ich finde, weil einfach so viele neue Tools und Online-Anwendungen und alles Mögliche auf den Markt kommen, dass du nicht erst sagen kannst, damit gehe ich mal raus, wenn ich es voll drauf habe. Ja? Mhm. Und die Sachen werden ja auch immer intuitiver. Für uns als Webradio, bei uns arbeiten fast alle Leute interdisziplinär, ja, was auch damit zu tun hat. Ich kann nicht von jemandem erwarten, dass der in der Sendung ist und hinten kommt ein Podcast raus, der weiß aber gar nicht, was das soll. Mhm. Ja, der weiß nicht, wo das auftaucht, der weiß nicht, dass es natürlich gelabelt sein muss, wie das im Netz verbreitet wird, wie man das überhaupt ins Netz bringt. Das muss der einfach alles können, genauso wie ich diese Radionummer lernen musste, ja, als ich da angefangen habe.
Du hast ganz am Anfang von Kai Diekmann gesprochen, der seit gestern wieder in Berlin ist und jetzt die Bildzeitung aufräumen muss. Das hat er das letzte halbe Jahr ganz gut gemacht. Ich war im März auf einem Digitalfestival in Austin in Texas und bin an einem Baustellenpöller vorbeigegangen und habe auf mein Handy geschaut. Ja, so ein Baustellending halt, dass du da nicht drüber gehst, so eine Absperrung. Und dann habe ich auf meinem Handy mich nebenbei ein bisschen beschäftigt, wie man das halt so macht beim Spazierengehen und habe die Plattform Wine aufgehabt. Das ist so eine Art Mini-Video von Twitter, so 6 Sekunden lange Videos.
Michael, wundert sich, dass ich das schon installiert habe.
Ja, interessanterweise. Und was sehe ich aber? Ich sehe exakt diesen Baustellenpöller. Aha. Bei Wine als 6-sekündiges Video und frage mich, wer zum Teufel hat jetzt diesen Baustellenpöller aufgenommen? Und es war Kai Diekmann. der wenige Minuten vorher an diesem Baustellenpöller vorbeigelaufen ist. Und das, wir haben uns dann am Abend noch auf einem Barbecue getroffen bei so einem Startup. Und das Interessante war das, dass er, und das finde ich das Schöne, dass er sich von der Spitze dieses Konzerns jetzt mit der Irrelevanz dieser Netzwerke beschäftigt. Es geht nicht darum, ob dieser Baustellenpöller wichtig ist, sondern es geht darum, dass eine Führungspersönlichkeit eines Verlags sich mit den Netzwerken auf eine ganz andere Art und Weise beschäftigt, als sich darüber Gedanken zu machen, ob das wichtig oder unwichtig ist und es spielerisch lernt. Und ich glaube, dass dieser goldene Turm da... Meinst
du, wir beurteilen zu schnell?
Ja,
sagen Sie,
ja,
das
nein.
Das brauchen wir doch gar nicht.
Also die Relevanz, okay. Also es muss immer dann Relevanz
genau,
sein.
Also,
ja. Anstatt das einfach zu testen.
Einfach zu machen. Mhm. Einfach mit den Plattformen zu spielen, einen spielerischen Umgang damit zu entwickeln. Und ich glaube, er ist ein anderer als der war, als er dieses Silicon Valley betreten hat. Ob er andere Ideale vertritt, weiß ich nicht, aber zumindest andere Methodiken, die
hast
er jetzt mitbringt.
Hast du ihn auch umarmt beim Barbecue?
Haginglager Rösler, ja genau. Nein, das nicht.
ich traue mich ja dann kaum, meine quasi nächste Frage zu stellen, wenn du sagst, wir sollen weniger bewerten. Ich habe nämlich einen sehr geschätzten Kollegen, der Markus Bösch, der tourt seit Jahren durch die Ausbildungsredaktion der ARD und bringt neuen Nachwuchsjournalisten bei, wie man mit seinem Smartphone quasi komplett Bericht erstattet. Also, dass man mit seinem Handy ja alles machen kann. Du kannst Filme machen, du kannst Töne sammeln, du kannst Texte schreiben und du kannst auch alles mit verschiedener Software direkt zusammenbauen, produzieren, sofort im Fernsehstudio hochladen, im Radiostudio hochladen oder in der Netzseite publizieren oder in einem Blog meinetwegen. Und der sagt, das ist alles möglich, auch qualitativ total hochwertig und er bringt es den Leuten seit Jahren bei, aber die deutsche Medienlandschaft würde sich total dagegen sperren.
Es stößt da sozusagen Keil in etablierte Strukturen, also Sendehäuser, wir haben vorhin im Vorgespräch kurz über die schönen neuen Redaktionsräume von irgendwelchen Medienunternehmen gesprochen, die architektonisch total ausgefeilt sind, ja. Wenn da jetzt jemand mit dem Smartphone rausreist und in der Gegend unterwegs ist, ja gut. Also es hat auch ein bisschen was, glaube ich, mit so einem Status auch zu tun, den man
also
auch
als Redaktions- Also du meinst, es müsste von oben kommen, es müsste verordnet werden, damit das überhaupt Leute machen, weil ich muss es zum Beispiel in meiner Arbeit nicht machen, weil mein Arbeitgeber, die Radio Wissen, das von mir jetzt nicht erwartet, dass
bis
ich...
zum Ende dieser Woche und dann lieber mal. Wenn du das mal ein bisschen nach vorne bringen kannst.
Also ich meine, wenn es nicht erwartet wird von Journalisten, müssen sie es nicht machen, weil dann sagen die Leute, wir haben unsere Kameramänner, wir haben unsere professionellen Tonleute und so weiter, dann brauche ich nicht den Reporter alleine rauslassen.
Aber es geht ja vielleicht auch dann auch nochmal so um eine finanzielle Rechtfertigung. Also warum brauche ich so einen riesen Apparat beispielsweise, um High-Class-Medien zu produzieren? Ja, du hast gemacht, erklär das gleich mal. Aber ganz ehrlich, das ist natürlich auch so ein Ding, was damit hängt. Und was vielleicht auch sozusagen, wenn, ich glaube, Occupy New York war so ein Beispiel, wo jemand live gestreamt hat von der Veranstaltung und der dann sozusagen als neuer Bürgerjournalismus da durchgegangen ist, weil er einfach mit seinem Handy die Veranstaltung gefilmt hat und ganz nah dran war. Das erzeugt natürlich auch gewisse Konkurrenzen. Mhm. Ja. Also da ist dann plötzlich jemand, der unabhängig Dinge tun kann, unabhängig von einer großen etablierten Struktur. Und da, denke ich, kommen auch wieder Konfliktlinien zutage.
Also du meinst, da wird eher gemauert, was sowas angeht, weil man bestimmte Dinge, die man sich erarbeitet hat, nicht einfach aufgeben möchte. Michael?
Ich glaube, dass diese Definition Sender und großes Verlagshaus nochmal sich massiv beschleunigen wird, wenn ich mir anschaue, was ein Google Plus Hangout on Air ist, dass auf einmal jetzt jeder zum Live-Sender werden kann, dem man Livestream aufbaut, was genutzt werden kann von Unternehmen für ihre eigene PR, dass sie sich jetzt komplett inszenieren, als würden sie vom Himmel springen. Auf der anderen Seite gleichzeitig aber auch alle möglichen Sachen einfach live gestreamt werden können. Das finde ich unheimlich spannend. Und man sich durchaus fragen muss, braucht man in Zukunft überhaupt noch den Sender oder ist nicht die Person der Sender, dieses YouTube? Da ist durchaus sehr viel Wahres in diesem Begriff drin. Und wenn wir sehen, wie viele junge YouTuber, ganz großartige Talente es schaffen, Reichweiten zu motivieren, Reichweiten zu aktivieren an ihrer eigenen Person, ohne irgendein Sendernetzwerk im Hintergrund, da muss man schon sagen, dann glaube ich, dass diesen Paradigmenwechsel, den wir jetzt in Printverlagen sehen oder sehen müssten, dass der in den nächsten Jahren ganz massiv in den Fernsehsendern durch die Wand geht. Bei den Radiosendern sehe ich es nicht ganz so unentspannt, weil ich sehe, dass die Radiosender bei sozialen Netzwerken einen sehr guten Job machen, weil die sehr gut mit den Leuten reden können. Das haben die irgendwie in die Moderationsblut drin. Aber bei den Fernsehsendern und bei den Printverlagen, da mache ich mir ernsthafte Sorgen.
Aber das hat ja auch damit zu tun, dass bei insbesondere den Zeitungsverlagen der Ruf nach dieser eierlegende Wollmilchsau, also des Textmenschen, der fotografiert und der ein Video macht und so etwas, eigentlich vor allem getrieben ist durch einen Sparwillen, weil einfach die ökonomischen Mittel nicht da sind, Spezialisten rauszuschicken. Und wenn ich selbst unterwegs bin als Reporter, natürlich habe ich ein Schreibwerkzeug dabei, ich habe eine Kamera dabei, ich habe ein Smartphone dabei, um auch ein Video zu machen. Aber wenn mein Kollege Kai Niedfeld, Fotograf hier in Berlin, wenn der mit seiner Kamera dabei ist, das ist ein ausgebildeter Fotograf und der macht einfach bessere Bilder als ich. Obwohl ich mich als einen begeisterten Fotografen
selbst... Also so selbst, ein mobiler Reporter macht ja auch nur dann Sinn, wenn es um Schnelligkeit geht. Könnte auch für euch Sinn machen, wenn irgendwo was passiert. Ein Reporter ist zufällig da, hat aber nur sein Smartphone dabei und nicht seine professionelle Kamera.
Kann er sofort... etliche iPhone oder andere Smartphone-Bilder bei uns im Bildfunkdienst gehabt. Aber die besseren Bilder machen unsere Fotografen mit ihren tollen Objektiven und mit ihrem Auge, mit ihrer Erfahrung. Und
ist halt das die Frage, was man will, ne? Ob man die hohe Qualität nur, will oder das schnelle.
Natürlich auch, also wir wissen, dass da jeder auch Talente hat und es gibt so ein paar Multitalente, die können moderieren und die können schreiben und die können fotografieren und die können einen Beitrag schneiden und so etwas. Aber davon gibt es halt eben nicht so super viele. Und wenn es nur so aufgedrückt wird, so nach dem Motto, früher haben wir immer einen Texter und einen Fotografen zum Termin geschickt, jetzt ist leider der Fotograf gefeuert worden und jetzt muss der Textmann auch noch das Foto machen, da werden vermutlich nicht unbedingt die besten Bilder dabei rauskommen.
Das ist, glaube ich, auch, was ich vorhin nochmal sagen wollte, als du diese Code, als wir die Code-Kompetenz kurz hatten, ja, also das ist natürlich auch etwas, wo man sagen muss, nicht jeder ist bereit, irgendwie aus einer Excel-Tabelle die schönste, geilste interaktive Grafik herauszuschälen, sondern da entstehen natürlich auch Spezialbereiche.
Klar, es darf ja auch Experten für viele Bereiche geben, oder?
Richtig, also, genau. Also das würde man jetzt so als was Datenjournalistisches verstehen und das finde ich auch völlig legitim. Es hat nur die Frage, ob es Bereitschaft gibt, Expertise auch aufzubauen in den Bereichen so. Aber ich finde zum Beispiel datenjournalistische Projekte auch nochmal so ein Beispiel, wo auch der Nutzer tatsächlich auch beteiligt ist, indem er zum Beispiel sagt, okay, mich interessiert keine Ahnung, Energiekosten in Eimsbüttel, wo ich jetzt wohne, würde mich mal interessieren im Vergleich zu Eppendorf. Wäre schon eine interessante Geschichte. Und das kann ich denen jetzt mal klicken, weil ich eine Übersichtsgrafik habe, weil ich Zusatzinformationen in sowas eingebunden habe beispielsweise. Sowas finde ich auch spannend, weil dann natürlich auch ein gewisser Nutzwert für den Empfänger tatsächlich besteht.
Ich will ja auch an dieser Stelle nochmal betonen, dass es natürlich 1387 verschiedene Arten von Journalisten gibt. Ne? Es gibt ja Menschen, die arbeiten im Fernsehen, beim Radio, bei der Zeitung. Es gibt Leute, die machen alles zusammen. Es gibt Leute, die machen nur Moderation. Manche machen die Beiträge. Es gibt Leute, die planen das Programm. Wenn ihr trotzdem das irgendwie so zusammenfassen könntet, ne, für euch, was muss ein Journalist in unserem digitalen Leben, wie wir es nun mal zurzeit haben, können heute, wenn er noch mithalten möchte, wenn er gute journalistische Produkte liefern möchte, mit den Möglichkeiten, die es gibt? Christoph, was würdest du sagen, was muss so ein Journalist heute können?
Also er muss auf jeden Fall neugierig sein und diese Neugier auch immer nutzen, um neue Tools auszuprobieren. Auch sie wieder zu verwerfen, aber unerschrocken sein, keine Angst haben vor diesen ganzen Entwicklungen, weil sie im Zweifelsfall total viel Spaß machen und weil es im Zweifelsfall auch gelingt, Geschichten zu schreiben, zu recherchieren, zu visualisieren, was früher so nicht möglich gewesen wäre.
Michael?
Ich glaube, dass die Teams nicht kleiner werden sollten. Ich glaube, dass
was meinst du mit Teams?
Ja, die journalistischen Teams, weil was Christoph gerade gesagt hat, dass der eine Redakteur jetzt auf einmal alles können muss, weil die Kollegen um ihn herum verschwunden sind. Ich glaube gar nicht, dass der Journalismus einfacher geworden ist und dass man die Plattformen einfacher bespielen kann als früher. Ich glaube, dass die Vermarktung und die Distribution der Medien viel billiger geworden ist. Insofern wird, glaube ich, in den meisten Häusern genau an der falschen Stelle gespart.
Nämlich
bei den Leuten, die den Content erstellen und nicht bei denen, die ihn unter die Leute bringen. Das halte ich für einen Kardinalsfehler. Wir sehen, dass durch Teamwork hervorragender Journalismus entstehen kann. Als ein Beispiel kann man Offshore-Leaks bezeichnen, wo international mit Journalisten zusammengearbeitet wurde, die nicht mal im selben Büro saßen, aber es war Teamwork. Als zweites Projekt kann man sowas wie Lobbyplug ins Feld führen, wo Lobbyismus ein bisschen untersucht wird. Also auch Projekte, die null von einer Chronistenpflicht leben, wo man sagt, nächste Woche müssen wir die nächste Sau durchs Dorf reiten, sondern Dinge, die auf Langfristigkeit angelegt sind, wo die Plattformen viel mehr im Vordergrund stehen. Das heißt, Journalisten müssen diese neuen Tools beherrschen. Sie sind sind aber um Gottes Willen nicht alleine, sondern du sollst dich mit den richtigen Leuten vernetzen und die müssen noch nicht mal aus dem eigenen Sender kommen. Und dann macht ihr gemeinsam tollen Journalismus und dann versucht ihr, die Plattformen in den Griff zu kriegen und den effizientesten Weg zu finden, das zu distribuieren und auch zu verpacken, sodass es jemand vielleicht sogar kaufen will oder vermarkten will. Das ist alles ein bisschen einfacher geworden.
Anja? Michael, ganz kurz dazu. Also Offshore-Leaks ist auch ein Beispiel dafür, dass man wirklich Superspezialisten braucht.
Ja, richtig.
Sebastian Mondial, der das für den NDR aufbereitet hat, ist einer der wenigen Leute in Deutschland, ich habe ihn selbst in meinem Team auch mal gehabt, ist einer der wenigen, die das überhaupt können.
Also Spezialisierung.
Und es muss die Bereitschaft auch geben, bei einer Institution wie dpa, beim NDR oder beim Spiegel, bei den wenigen, die sich das dann auch finanziell leisten können, solche Talente zu halten, sie zu pflegen. Und
das hat ja nun nicht unbedingt was mit den digitalen Möglichkeiten von heute zu tun, sondern mit einem Fachwissen, das eine Person auch haben kann und haben muss.
Die aber natürlich ohne die Computermöglichkeiten, die wir heute haben, hätte man Offshore-Leaks nie auswerten können. Mhm. Wenn man das ausgedruckt und manuell ausgewertet wäre das nie gelungen.
Ja. Und du brauchst noch den Verlag, der versteht, was darum kommt.
Die Damen noch, wir sind kurz vor dem Ende der Sendung. Anja?
Also ich glaube auch, dass man als Hybrid unterwegs sein muss. Ja, und eben diese
das klingt so nach Auto.
Ja, Multifunktionstool. Ja, dass man es einfach aber weniger können muss. Mhm. Ja, das fiel jetzt hier ganz oft das Wort, sondern möchte. Mhm. Man will wissen, wie das funktioniert, nicht zuletzt, weil es einem selber vielleicht auch neue Möglichkeiten eröffnet und weil es eben auch Spaß macht. Mhm.
Nele? Ich würde erwarten von Journalisten heute, dass sie sich auch stärker nochmal mit der Rolle des Publikums auch auseinandersetzen sollten, weil die Möglichkeiten, die wir haben, die Dialog herzustellen oder auch sozusagen auf das zu vertrauen und auf das zu setzen, was da auch aus dem Publikum kommt, also vielleicht ist noch zu stark die Haltung, die wollen mir was Böses, weil die machen immer komische Sachen und erzählen komische Sachen in dem Kommentarbereich, Entschuldigung, dass ich sie jetzt nochmal nenne. Aber da nochmal so ein bisschen von wegzukommen und das auch als eine schöne Erfahrung auch zu erleben. So. Und ich glaube, wenn man sich stärker auf so einen hybriden Zustand zulässt, dann kann man da auch viel mehr Nutzwert draus generieren, der nur über ein rein Recherchetool hinausgeht.
Vielen Dank. Christoph Dernbach, Anja Stöcker, Nele Heise und Michael Pretorius. Schönen Dank, dass ihr im digitalen Salon heute wart hier in Berlin. Ich bin Marlies Schaum und euch allen noch einen schönen Abend. Tschüss.
Yay!